So, weiter im Text. Hier gibt es ein paar Fragen von einem weiteren Kollegen aus der Gegend hier sogar. Der wohnt ein bisschen näher dran an meiner kleinen Dachkammer. Den hätte ich auch auf dem Zettel, den das nächste Mal hier einzuladen. Der stellt jetzt hier ein paar Fragen, die ich zum Glück nicht beantworten muss. Und zwar geht's los mit, wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu Schafen?
Sehr entspannt. Also es hat nichts Zwanghaftes, auch wenn viele das vielleicht manchmal vermuten könnten. Irgendwie. Nein, es ist sehr entspannt. Also ich schätze diese ruhigen und bedächtigen Tiere doch sehr.
Mir fällt da so ein Film ein von Woody Allen, wo es darum geht, was hier in Frage unter Punkt B angesprochen wird. Könnten Sie sich eine dauerhafte Beziehung mit und zu einem Schaf vorstellen?
Das ist die Frage, wie diese Beziehung aussehen soll, aber lassen wir das lieber mal.
Geht ja noch weiter hier. Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, wie Sie beim Anblick von Wollwaschmittel erotische Empfindungen verspürten?
Nein, das ist noch nicht vorgekommen.
Der nächste Punkt ist, welche Folge der bislang erschienenen Shaun das Schaf DVDs ist Ihre Lieblingsfolge?
Also ich finde eine Folge, also ich habe natürlich alle drei DVDs und es gibt eine Folge, wo es im Sommer sehr heiß ist und die Schafe wollen baden, aber der Pool ist irgendwie von dem Hund und dem Farmer blockiert und Shaun verkleidet sich als weißer Hai irgendwie. Das finde ich sehr gelungen. Das ist so mein Favorite. Den Titel weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das wäre so mein Favorite.
Okay, ich kenne das gar nicht. Ich habe so ein Buch auch da rumstehen, irgendwie Feng Shaun, ne, habe ich mal geschenkt gekriegt. So. Aber ansonsten, ich gucke da nie, wo läuft das? In Sendung mit der Maus?
Sendung mit der Maus zum Beispiel taucht es immer wieder auf, ja. Aber die DVDs sind ja auch nicht so teuer. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert. Kunst ohne Worte, das ist, die in vielen Kulturen sicherlich funktioniert. Das finde ich eigentlich das Spannende an Shaun dem Schaf, dass es ohne Worte und generationen- und kulturübergreifend eigentlich funktioniert und dass man es versteht. Das finde ich eigentlich das Tolle daran.
Okay, gut, dann wäre das geklärt. Denn die letzte Frage hier, die funktioniert im Radio nicht. Da geht es um eine Tonfigur, irgendwie, die man aber hier nicht sehen kann. Von daher
müssen wir
nicht
ausruhen. Die Tonfigur möchte ich bei meinem momentanen Gewicht auch eigentlich niemandem zumuten. Irgendwie. Also das, weder Schaf noch
also das,
Trommler.
Das können wir uns hier klemmen. Aber wenn der Drum-Didi hier auftaucht, dann überlege ich mir, ob wir da nicht vielleicht was mit Video machen können. Dann kann der uns ja mal was vortun. Ich versuche hier mal zwischendurch so ein paar Fragenblöcke zusammenzufassen. Und zwar geht es da um Biografisches zunächst mal. Du bist lange Jahre oder einige Jahre so der zuständige Trommeltechniker für das Montreux Jazz Festival gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da beziehen sich hier eine Menge Fragen drauf her und das würde ich gerne so ein bisschen zusammenraffen. Erzähl doch mal ein bisschen was. Wie wird man Schlagzeug-Trommeltechniker auf so einem Riesenfestival? Und was macht man da eigentlich den ganzen Tag?
Ja, also die Geschichte ist eigentlich relativ abstrus. Also vor allem, ja, wie fange ich an? Also ich habe ja
Abstrus ist immer gut,
ne? Ich habe ja am DI habe ich ja studiert. Also ich habe am Dramas Institut irgendwie das 10-Wochen-Programm gemacht und das Vollzeitstudium. Und als ich dieses 10-Wochen-Programm gemacht habe, gab es eine Sekretärin damals am DI, die Bettina Henrich. Und Bettina Henrich ist auch Schlagzeugerin, hat irgendwann auch dieses Vollzeitstudium gemacht, singt inzwischen sehr gut, kann man sich auf MySpace mal anhören. Die macht eigentlich recht schöne Sachen. Und die war zu der Zeit Drum Tech da.
Und wie ist sie da rangekommen?
Mindestens genauso abstrus. Sie hat irgendwo mal Schlagzeug gespielt und dann kam, also soweit ich das irgendwie jetzt richtig erinnere, kam Bobby Leiser durch die Tür. Bobby Leiser ist der Chef der Swiss Cheese and Chocolate Company. Bobby Leiser war lange, lange Jahre bei Peist, der A&R Manager für die ganzen internationalen Endorsements. War dann auch auf Tour mit den Stones, mit Bob Marley und all diesen Größen, Toto, Iron Maiden. Also bei Bobby zu Hause hängen lauter goldene, gewidmete Schallplatten von diesen Leuten. Und der hat irgendwie Bettina damals gesehen und Bobby lässt irgendwie, oder Bobby hat so ein Beuteschema.
Da passte die ganz gut rein.
Und er hat Bettina eigentlich erstmal sich als Endorserin auch mit für Peiste, glaube ich, damals gekrallt. Also sie spielt seitdem auch Peistebecken und so. Und zu den Zeiten war das Festival noch relativ klein. Also es war noch im nur in diesem neuen Casino. Also das alte Casino war ja schon abgebrannt, seit wir Smoke on the Water kennen.
Und als Onkel Frank da mal Station gemacht hat, ist das genau. Abgebrannt. Ne?
Und in dem neuen Casino war damals das Festival noch deutlich kleiner, als das heute ist. Und dadurch ist
von was für einem Zeitraum, was für ein Jahr, was für ein Jahrtausend reden wir denn da jetzt
gerade? Also wann ist Smoke on the Water erschienen? In welchem Jahr? Exakt weiß ich es nämlich gar nicht genau.
Ich auch nicht.
Anfang der 70er irgendwann Anfang Mitte 70er. Und da ist ja dieses, also das Festival selber gibt es seit über 40 Jahren. 42 Jahre sind es jetzt, glaube ich. Und in den 70ern ist eben das alte Casino abgebrannt, dann kam das neue Casino. Und da war eben dann dieses Jazz-Festival. Und eben über Bobby Leiser und diese Endorsement-Geschichte ist Bettina da damals mit reingerutscht. Und ich kannte das Festival nur vom Hörensagen. Und meine Idee war, oder mein Traum war, Mensch, da müsste man eigentlich mal irgendwie hinfahren. Aber Montreux, irgendwann mal da mal... Wer Lust hat, kann ja mal googeln, was da Hotelzimmer kosten.
Wie wo ist das überhaupt? In der Schweiz, ne?
Das französischsprachige Schweiz am Genfer See unten. Also ein sehr, sehr teures und aber wunderschönes Plätzchen. Also wenn man da war, versteht man schon, dass da Leute wie Phil Collins Häuser haben und dass Queen die ganzen Platten auch da teilweise dann produziert haben in den Mountain Studios und so weiter. Das versteht man schon sehr gut, wenn man da mal war. Und dann war die Idee, ach Mensch, ich komme mal eine Woche vorbei, gebt mir irgendwie einen Platz zum Schlafen und was zu essen und ich helfe euch einfach.
Trag euch so die Koffer durch den Saal, zunächst mal.
Ja, und das war, dann bin ich da also hingefahren mit dem VW-Bus und hab dann in dem Lager geschlafen, irgendwie eine Woche lang. Nebendran war das Montreux Jazz Café, wobei dieser Begriff ist irreführend. Das Montreux Jazz Disco wäre vielleicht passend. Also jedes morgens um 5:30 ist einfach Disco und man ist von dieser Disco nur durch so eine Messewand getrennt. Also in dem Lager habe ich geschlafen und wenn die normale Crew dann wieder zur Arbeit erschienen ist, bin ich halt auf eins der Hotelzimmer und habe da geduscht. So, das war eigentlich so der Deal und habe einfach mal ja so Assistent gespielt bei Bettina und bei den anderen und habe da eigentlich ziemlich viel gelernt. Und ja, das Schöne war dann, dass dann irgendwie ein paar Monate später hat Bobby mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie fest zum Team dazuzukommen. Das Festival sollte wachsen und es sollte noch mehr Bühnen geben und dann wäre es für einen alleine fast ein bisschen grenzwertig geworden. Und dann war ich 2-3 Jahre lang irgendwie noch, ja, so der zweite Drumtech hinter Bettina. Und irgendwann ist es gewechselt. Also Bettina hat dann aufgehört und seit der Zeit war ich es auch eine ganze Zeit alleine und während das Festival auch gewachsen ist und gewachsen ist und gewachsen ist und das war dann schon irgendwann echt anstrengend. Ja, so bin ich da hingekommen und was macht man da den ganzen Tag?
Wie muss ich mir das vorstellen? Gewachsen und gewachsen und gewachsen, also von wie viel Bühnen sprechen wir da? Von wie viel Acts oder wie sagt man heutzutage, Performern irgendwie?
Also in dem ersten Jahr, wo ich eben da war, gab es die ganze Zeit zwei Hauptbühnen. Das ist so ein Kongresszentrum mitten in Montreux inzwischen, das Auditorium Strawinski und da gibt es eine Hauptbühne, das Auditorium Strawinski, das ist so unbestuhlt für 7.000, 8.000 Leute ungefähr. Und dann gab es noch die Miles Davis Hall, nannte sich die dann. Das waren so 3.000 bis 4.000 Leute nochmal. Und dann gab es das Jazz Café, was eine Disco war, aber auch mit Livebands. Das waren dann schon mal 3 Bühnen, wovon eigentlich nur die 2 wichtigsten wirklich regelmäßig bestückt wurden. Und es gab noch 1-2 sogenannte Off-Bühnen, die dann draußen waren. Also das Festival ist nicht nur in dieser Halle, sondern Montreux ist wirklich im Ausnahmezustand für 16 Tage. Also es ist wirklich Volksfest drumherum und es gibt dann eben noch 2 Open-Air-Bühnen. Und im letzten Jahr, wo wir dann da waren, wo auch die eine Freundin von mir aus Köln mit dabei war, die Alexandra Krings, da waren es dann irgendwie 3 Hauptbühnen. Das Casino ist reaktiviert worden und es waren insgesamt, wenn man alles zusammengezählt hat, ungefähr 10 bis 12 Bühnen, auf denen 16 Tage lang einfach Bands gespielt haben. Und das ist dann schon richtig Arbeit.
Das heißt, ich musste also quasi dann da 12 Trommler versorgen mit Equipment? Den ganzen Tag über?
Ja, so in der Art. Aber das ist, es gibt eine Bühnenhierarchie. Also im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, wir haben nicht für das Festival direkt gearbeitet, sondern erstmal für eine Backline-Firma.
Das ist diese
Swiss Cheese and Chocolate Company. Wir sind dann da ja erstmal ins Zentrallager der Swiss Cheese and Chocolate Company. Das ist die größte Backline-Firma in der Schweiz. Also
Backline heißt jetzt für die Leute, die mit dem Begriff nichts anfangen können, alles, was auf so einer Bühne zunächst mal herumsteht, was man so braucht, um Musik zu machen.
Also ein
Schlagzeug, Piano, Klaviere, E-Piano,
genau, Instrumente, Verstärker, der ganze Kram.
Der ganze komplette Gulasch.
Der ganze Kram. Und wir haben dann erstmal fleißig Sattelzüge eingeladen. Also da habe ich immer mal eine Vorstellung davon bekommen, was wir am Schluss so dabei hatten. Also wir hatten nicht nur eigenes Equipment, sondern es gab auch Sponsoren, die dann noch neues Zeug jeweils für das Festival daran geschafft haben. Wir hatten irgendwann mal, wir haben mal Toms gezählt, wir hatten irgendwann mal über 100 Toms allein dabei und irgendwie 40 Bassdrums und ich glaube so um die 400 Becken. Und 30 Fender Twin Verstärker und Bobby Leiser ist noch jemand, der eine Hammond B3 Sammlung sein eigen nennt. Also wir hatten dann noch ein ganzes Sammelsurium an Leslies und B3s restauriert und so weiter mit dabei. Eine eigene Werkstatt auch dafür und so weiter. Ja. Also das sind so ein paar 40 Tonnen Sattelzüge, die da an Equipment anrücken. Und dann gibt's halt eine Hierarchie. Also meistens ist dann so, dass so die Off-Bühnen, die außen rum sind, die werden für das ganze Festival bestückt mit einer festen Backline. Und wenn, da wird nur ergänzt, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Und da müssen die Bands auch dann einfach Kompromisse machen und damit leben, wenn halt mal nur ein 14er Tom dasteht und kein 16er. Also das muss einfach dann irgendwie halt gehen.
Okay, um da mal einzuhaken, kommt da jemand angelaufen und sagt, so kann ich nicht arbeiten oder was? So kann ich nicht spielen, das ist die falsche Tomgröße?
Ja, gibt's laufend.
Okay.
Also aber vor allen Dingen, weil viele Bands natürlich auch mit einem gewissen Anspruch schon nach Montreux fahren oder vielleicht dann glauben, wenn sie nach Montreux fahren und dann auf so einer Off-Bühne spielen, dass sie da schon echt was erreicht haben. Okay. Das ist natürlich auch de facto so, weil tausende von Bands bewerben sich für dieses Festival und es ist natürlich schon eine Leistung, auch auf dem Off-Festival zu spielen, aber die Ernüchterung ist dann auch relativ groß, weil auf dem Off-Festival zu spielen heißt einfach, du bist einfach noch nicht gut genug für die Hauptbühnen. Also man ist da niemand. Sondern da steht einfach das Zeug und man muss damit leben. Und die Hauptenergie und das Hauptbudget steckt einfach in den großen Bühnen. Das war dann eben das Casino oder das ist allen voran Auditorium Stravinsky. Also das führt dann auch schon manchmal zu Konflikten innerhalb der Crews. Also weil es dann irgendwann auch einfach politische Entscheidungen gibt zwischen den Production-Teams. Das heißt, Stravinsky ist die Nummer 1 Bühne und egal was die wollen, egal wann sie es wollen.
Die kriegen das
und das kann... Hat auch schon dazu geführt, dass man einem anderen Musiker, der auf der anderen Bühne schon am Soundchecken war, das Teil wieder unterm Arsch weggezogen hat. Das ist nicht wirklich nett, aber würde ich auch nie machen wollen. Aber da haben dann andere Leute einfach auch ganz klar das Sagen. Also das ist. Und diese beiden Bühnen, also Miles Davis und Stravinsky, die machen eigentlich den Hauptaufwand mit 2 bis 3 Acts pro Abend. Und da ist dann schon sehr wichtig, dass man die Anforderungen möglichst präzise erfüllt, so die denn überhaupt genau klar gewesen sind. Und in der Preisklasse sind die Leute dann auch oft nicht mehr so wirklich kooperativ. Also es gab dann zum Beispiel mal einen Abend mit den Neville Brothers und Dr. John, 2 große Bands, viel Drums, viel Percussion. Und irgendwann wird es einfach, auch wenn die Bühne noch so groß ist, eng mit Beckenständern. Also wenn man 40 Beckenständer da oben stehen hat, wird es einfach langsam eng. Und dann war halt eben die Frage so, ob es nicht vielleicht möglich wäre, für den Percussionisten irgendwie ein paar Ständer zu teilen mit dem anderen. Und nee, das geht nicht. Also da muss man dann irgendwie, man kann nicht sagen, du musst jetzt aber teilen, sondern man kann nur fragen, würde es ihnen was ausmachen, wenn... Und dann kommt die Antwort, nee, ja, es macht uns was aus. Also und dann muss man da einfach durch. Ja. Also da steckt sehr viel Energie drin. Und so vom Tagesablauf ist es halt meistens so, morgens um 10 läuft man in der Halle auf, 10, 11, zieht neue Fälle auf irgendwie. Also eigentlich fast für jeden Act. Es sei denn, die sind wirklich noch, sehen jungfräulich aus und passen zufällig auch irgendwie von der Konfiguration her.
Von der Farbe her
zueinander. Ja, das ist halt so das größte Problem eigentlich, dass man dann zwar vielleicht dasselbe Set verwenden kann vom Vorabend, aber der neue Schlagzeuger braucht einfach weiße, aufgeraute, einschichtige Felle und keine doppelschichtigen und so. Und da muss man halt einfach wechseln. Also da haben die Sponsoren irgendwie Evans jahrelang, also über das Festival bin ich ja zu Evans gekommen, weil sie das irgendwie jahrelang gesponsert haben und dann auch vor und nachher, Remo war da auch am Start. Die haben da wirklich, ich weiß nicht wie viel, 1000 Franken an Fällen reingebuttert. Also wir haben...
Franken ist das Geld, was sie da benutzen in der Schweiz.
Wir haben wirklich, also wir haben mal Statistiken geführt und es gab ein Jahr, da haben wir 115 Sets vorbereitet in diesen 16 Tagen. Entsprechend auch mit den Fell-Sets. Also das kann man ja hochrechnen, wie viele Fälle das einfach sind, die man da so verbrät. Das beginnt morgens um 10, 11. Backline zusammenstellen für die Bands, die fährt man dann hoch auf die Bühnen. Um 12 tauchen die ersten Musiker auf oder die Production Crews. Um 14 Uhr beginnen die Soundchecks, gehen so bis 19 Uhr ungefähr. Kurz Abendessen, 20.30 Uhr beginnt die erste Show. geht bis morgens um 2, 3, wenn George Clinton spielt, kann es auch mal
halb fünf werden.
Für halb fünf werden, genau. Ja, und da muss man es halt wieder wegräumen, das Zeug. Und dann, wenn man noch genug Energie hat, dann kann man noch ein bisschen Party machen danach. Kommt manchmal auch erst um 7 oder 7:30 ins Bett, muss aber um 10 wieder auf der Matte stehen.
Deswegen geht das Festival auch nur 16
Tage, weil danach sind alle bedient. Also, oder beim Abbau ist es wirklich gefährlich. Also da muss man wirklich aufpassen, weil man total übermüdet ist. Und da passieren dann schnell unangenehme Sachen, wenn man nicht aufpasst beim Einladen.
Nächster Versuch. Jetzt habe ich hoffentlich alles richtig auch verstöpselt hier. Jetzt fliegen uns hier die Anekdoten schon um die Ohren und es wird sich gezankt, wer welche Anekdote berichten darf. Und deswegen habe ich noch ein Mikrofon aufgebaut und begrüße an dieser Stelle ganz herzlich die Alexandra Krings.
Hallo.
Die ist nämlich der eigentliche Grund, warum der Christian zusammen mit seiner Frau Jana hier in der Nähe überhaupt aufgetaucht ist. Und die Alexandra spielt eigentlich Bass, spielt, glaube ich, auch in einer von Christians aktuellen Bands.
Aktuell jetzt im Moment nicht. Also wir haben schon sehr viel Musik zusammen gemacht. Also wir haben zusammen Salsa gelernt, haben uns bei meinem damaligen DI 10-Wochen-Programm kennengelernt. Und seitdem verbindet uns eigentlich ja die Musik und inzwischen auch eine sehr enge Freundschaft. Also sie war auch bei meiner Hochzeit zu Gast und wir haben zusammen Salsa gelernt. Ich durfte bei ihrer Abschlussprüfung in Stuttgart an der Hochschule mitspielen, was ziemlich viel Spaß gemacht hat, wo auch eine ziemlich gute Note bei rauskam. Und
weil du da mitgespielt hast oder wie?
Was war das? Nein, das war schon alles auf mich. Ich hatte die Ehre, mitwirken zu dürfen. Also das ist wirklich, das war schon ein tolles Programm. Und irgendwann brauchte man einfach, ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass dieses Festival immer weiter gewachsen ist und dass es irgendwann einfach grenzwertig wurde für einen Tech alleine. Und dann war eben so die Frage, Mensch, wen nimmt man denn da rein? Und da fiel mir die Alexandra ein, weil ich die Alexandra einfach als extrem professionellen und hundertprozentig zuverlässigen Menschen kennengelernt habe, der einfach auch sehr, sehr gründlich ist. Und Gründlichkeit ist eine sehr geschätzte Eigenschaft einfach auf diesem Festival. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht mitmachen will. Und ja, dann war sie irgendwann dabei, begann als
eigentlich so ähnlich wie du, ne? Ja, so mit irgendwie ein paar Tage zu Besuch kommen und dann ein bisschen Mitfälle wechseln und das Jahr später wurde ich dann auch gebucht.
Genau, und irgendwann, es begann so als meine Assistentin und zweiter Drumtech und endete damit, dass du Backline-Managerin für Miles Davis Hall warst irgendwie und den Laden da komplett alleine geschmissen hast, also.
Das ist ja, das darf man ja eigentlich keinem erzählen, dass jemand, der eigentlich Bass gelernt hat, in der Lage ist, eine Trommel die Fälle zu wechseln oder eine Trommel sogar zu stimmen. Da müssen sich ja eigentlich alle Trommler, die das selber nicht können, ganz ordentlich schämen.
Tja. Ich bin inzwischen auch Trommelbesitzer. Ja.
Ja.
Ja, und, also ihr habt da, um das nochmal zeitlich einzuordnen, irgendwie, wann war das jetzt? In welchem 1900?
Kennengelernt haben wir uns vor 12 oder 13 Jahren inzwischen, glaube ich.
Kennengelernt haben wir uns 1900, ich bilde mir eines war 93, 94, irgendwo in der Gegend.
93, 94, Mann, sind wir alt.
Okay, also so, ihr habt 94 da angefangen in der Schweiz auch schon, oder?
Also da war so mein erster Besuch da irgendwie. Und die Alex war so die letzten 3 Jahre, warst du so mit... Letzten 3 oder waren es 4?
Ich hatte 3 Jahre komplett, also es waren insgesamt dann 4.
Ja, genau, mit dem Besuch. Und unser letztes gemeinsames Jahr war 2005?
4.
2004, genau. Und dann sind wir diversen Einsparmaßnahmen zum Opfer gefallen, also weil das Festival einfach durch das Wachstum auch irgendwann strukturelle Probleme bekommen hat. Also eben in dem Jahr, bevor wir rauskatapultiert wurden, haben sie, glaube ich, irgendwie 150.000 Franken verloren und ein Jahr später war es dann schon 1 Million und jetzt letztes Jahr beim Jubiläum von Quincy Jones waren es dann irgendwie schon 8 Millionen oder so Verlust. Aber das ist so unsere Zeit gewesen bis 2004, genau. Und man erlebt viele lustige Dinge auf diesem Festival.
Das kann ich mir vorstellen und jetzt schaue ich nochmal hier auf meinen Zettel und gucke nochmal nach, was es da so für konkrete Fragen nochmal gab aus dem Trommlerforum. Vielleicht ist da ja auch irgendwie ein Schlagzeuger besonders angefragt hier, aber es geht los hier mit ist es schon mal passiert, gibt es da ein richtig peinliches Missgeschick Lose Schrauben, falsche Stimmung?
Also richtig peinliches Missgeschick, lose Schrauben, falsche Stimmung, eigentlich in der Form nicht. Was so an Missgeschicken passieren kann, ist dann natürlich, dass das Material einfach irgendwann schlapp macht. Also dass Snare-Fälle reißen oder dass auch Bassdrum-Pedale mal mitten im Song einfach auseinanderfallen, weil der Musiker vielleicht sein eigenes dabei hat und es ist ein altes, labbriges, klappriges Teil. Aber dafür hat man ja wirklich auf der Bühne neben dem Set eine zweite Snare und ein zweites Bassdrum-Pedal stehen immer. Wenn irgendwas richtig, richtig schief geht, dann sind es eher so Kommunikationsfehler. Also was ich mal als Bock geschossen habe, war auf der Strawinski-Bühne eben, Band Nummer 1 wurde aufgebaut und gesoundcheckt und wir waren fertig und dann wird alles auf den Podesten einfach nach hinten gerollt. Also fast alles auf diesen Bühnen ist irgendwie mobil. Manche Sachen muss man dann aber doch runtertragen, weil nicht genug Platz ist. Und ich habe anscheinend nicht genug deutlich gemacht, dass die zweite Band das gleiche Set verwenden kann. Das wurde dann anscheinend erst klar, nachdem alles abgebaut wurde. Also musste alles wieder rauf und der Kommentar von Production
Manager. Das war schnell wahrscheinlich. So, hat der da nicht wirklich
war dann
Zeit
nur, hat. Christian, wir haben dich alle total lieb, immer noch. Wir schmeißen dich in den See, aber wir lieben dich irgendwie. Also das sind so richtige Böcke oder, ja, wir hatten gerade so, als wir gerade für uns geredet haben, so das Stichwort Hierarchien, das man so kennenlernt. Und ich war lange Zeit der Meinung, der naiven Auffassung, dass die Musiker doch diejenigen sind, die da wirklich das Sagen haben. Musste dann lernen, dass das nicht der Fall ist, also dass noch nicht mal die Manager der Musiker wirklich das Sagen haben. Jedenfalls kam irgendwann mal der Tourmanager von B.B. King an und die waren eh schon mit zwei Schlagzeugern unterwegs und bei B.B. King ist immer Jam-Session nach der Show, also auf dieser großen Bühne ist immer Jam-Session. Und dann kommt der Manager einfach an, stürmt mich total hektisch an und sagt, ja, wir brauchen noch ein Drumset, ganz dringend, weil da muss der und der und der muss noch, will mitjammen, wir brauchen noch ein drittes Set. Strawinski-Bühne. Was die wollen, kriegen sie. Also rennt man natürlich los als braver Drumtech und schafft irgendwie ein drittes Set hoch und man kommt außer Atem an, irgendwie 10 Minuten später mit einem dritten Set, das ist schon rekordverdächtig. Vor mir steht der Production Manager des Strawinski-Auditoriums, guckt mich an und sagt, was ist denn das? Ja, das dritte Set. Wie, drittes Set? Ja, wollte die doch für B.B. King, also wer? Ja, der Manager da hinten. Nee, habe ich das gesagt? Nein, der Manager. Und dann war klar, irgendwie, der hat mich da mal zur Seite genommen und ein paar Mal zusammengefaltet. Und danach war dann klar irgendwie, dass ohne sein Wort wirklich gar nichts passiert. Egal, ob die Musiker das wollen oder die Manager das wollen. Und das war so einer der peinlichsten Momente, weil der hat mich wirklich richtig zusammengefaltet.
Ja, dann weiß man ja Bescheid dann auch.
Danach sind die Verhältnisse dann geklärt.
Ist dir auch so eine Faltung widerfahren oder?
Nee, ich würde sagen, ich hatte Glück, ich war rechtzeitig, ich habe es rechtzeitig gesehen. Ich glaube, das war sogar Terrilyn Carrington, die wollte unbedingt nicht auf dem Riser spielen, sondern das Set auf dem Boden aufgebaut haben. Das heißt, man markiert mit so bunten Klebebändchen, wird dann genau die Setposition markiert und auf jeden Fall hatte ich das Set dann, also sie hat das zweite Band gespielt und ich, wie war das noch? Genau, sie war, es war so kurz vor Showbeginn und da kam irgendwie ein etwas verschlafener Stagehand an und fing an, dieses Set wieder abzuräumen, was eigentlich gerade fertig aufgebaut worden war. Und ich habe es ja zum Glück irgendwie, sah ich den Typ dann irgendwie mit irgendwelchen Geräten rumrennen, wo ich dachte, habe ich die nicht gerade erst aufgebaut? Und da war ich dann zum Glück dann derjenige, der den Anschiss dann verteilen durfte.
Ja, so, irgendwie. Ja. So rum.
Ja.
Selber falten.
Selber das falten macht Spaß. Immer gut, aber passiert, nicht so richtig, passiert nicht so richtig oft.
Ja, meistens, ja, leider nicht. Ne? Aber dafür gibt man ja Unterricht.
Wie war?